Ehrlich gesagt habe ich Probleme gehabt mit dieser Jahreslosung. Das ist Vers 13, den wir eben gehört haben. Ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe gehofft, dass am 2. Januar darüber gepredigt wird, damit ich etwas anderes nehmen kann, das etwas einfacher ist. Warum ist es schwierig? Ich habe bewusst gerade eben die Verse drumherum lesen lassen und ich denke, dass das deutlich geworden ist, dass sich der Text dieser Vers eigentlich an das Volk Israel gerichtet ist. Mit der Jahreslosung haben also diejenigen, die das rausgesucht haben, etwas gemacht, was man nicht tun soll. Sie haben den Text aus dem Zusammenhang herausgerissen und rufen uns das allen zu. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Natürlich ist der gesamte Hintergrund ein Problem, das uns alle betrifft. Wir leben das jeden Tag. Wir sehen das zum Beispiel an Kindern, die fallen, die brauchen Trost. Leute, die vertrieben sind, die auf der Flucht sind, die brauchen Trost. Leute, die einen lieben Angehörigen verloren haben oder solche, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die brauchen Trost. Aber wir haben ein kleines Problem, vor allen Dingen wir Männer. Die meisten, vor allen Dingen von den Älteren, haben nie gelernt, wie man mit so etwas umgeht, mit solchen Gefühlen umgeht. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal die Männer an, wie ihr großgezogen worden seid, ob direkt oder nur indirekt oder vermittelt, Jungen weinen nicht. Das gehört sich einfach nicht. Und deswegen haben die meisten Männer angefangen, sich die Sachen in sich hineinzufressen. Manche werden daraus trotzig. Andere neigen zu Gefühlsausbrüchen oder sonst noch irgendwas. Es ist sicherlich gut, dass Gott diese Frage anders anpackt. Das wird nicht nur hier sichtbar, sondern an vielen anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in einer Geschichte, die wahrscheinlich sehr vielen bekannt sein wird, nämlich die Geschichte von dem Lazarus, wie der gestorben ist. Und wie Jesus Tage später dorthin geht. Wie die Maria, als sie hört, dass Jesus kommt, kommt und vor ihm niederfällt und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und da folgt ein Vers, es ist, glaube ich, der kürzeste Vers der Bibel. Der hat nur zwei Worte. Das ist Johannes Kapitel 11, der 35. Vers. Da heißt es, Jesus weinte. Ja, Gott hält unsere Not aus. Und Gott weiß auch eine Antwort. Gott zeigt einen Weg. Wie sieht dieser Weg aus? Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen. Das erste ist, Gott spricht die Not und die Ursachen an, bevor er tröstet. Mir fiel sofort, als ich diesen Vers gelesen habe, gehört habe, etwas, ein anderer Vers im Alten Testament ein, der steht einige Kapitel früher, im 40. Kapitel von Jesaja. Er wird sehr vielen bekannt sein. Es ist das erste Chorstück aus dem Messias. Es fängt so an: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht unser Gott. Und so fangen diese Verse an, Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Schuld ist abgebüßt. Der Herr hat euch die volle Strafe für euren Ungehorsam auferlegt. Nun ist alles beglichen, ihr seid wieder frei. Israel ist Gottes Volk. Das macht die Bibel vom Anfang bis zum Ende deutlich. Aber sie haben sie nicht so verhalten wie das Volk Gottes. Man braucht nicht die ganze Bibel zu lesen. Man muss nur die ersten 39 Kapitel von Jesaja lesen oder einen Teil daraus. Da kann man das auf Schritt und Tritt feststellen. Gott hat immer wieder Strafe angedroht für das Verhalten des Volkes. Und im Gegensatz zu dem, was wir Christen erwarten würden, Gott hat die Strafe auch vollzogen. Wir hätten an der gleichen Stelle wahrscheinlich gesagt, dieses Volk, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und so scheint es, wenn man durch das Alte Testament durchgeht. Das stimmt. Aber wisst ihr was? Das ist unser aller Problem. Wir sind hoffnungslose Fälle. Wir können es nicht schaffen und es gibt eine ganze Menge, die wollen es auch nicht schaffen. Und dennoch steht dieser Vers da. Tröstet, tröstet mein Volk. Dennoch gilt diese Zusage, ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Warum hat Gott das Volk nicht einfach aufgegeben? Es gibt einen doppelten Grund dafür. Der erste Grund ist, zunächst mal, weil Gott die Augen nicht zudrückt. Das wäre doch schön. Viele Leute glauben das. Irgendwann wird Gott fünf Grad sein lassen. Aber Gott kann das nicht. Hört sich seltsam an. Gott kann das nicht, weil es das Lebensprinzip dieser Welt zerstören würde. In dem Augenblick, wo Gott sich nicht an das halten würde, was er jetzt gesagt hat, würde die Welt einfach in sich zusammenfallen. Zumindest, wenn es einen Gott gibt. Aber Gott geht noch weiter. Genau in der Hälfte zwischen Kapitel 40 und Kapitel 66 ist das wohl bekannteste Kapitel aus dem Jesaja-Buch. Das ist das Kapitel 53, in dem Jesaja schreibt, in Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseren Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Gott tut das aus dem zweiten Grund. Er tut es, weil er uns liebt. Nur einige Verse weiter, im Kapitel 54, sagt Gott zum Volk: Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Das ist unvorstellbar. Und genau das ist es. Es ist unvorstellbar. Ursprünglich, wie ich gesagt habe, waren all diese Verse gemünzt für das Volk Israel. Aber es ist interessant, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, da ist ein Mann, der heißt Philippus. Von dem wird in der Apostelgeschichte berichtet. Die Apostel, so wird da deutlich gemacht, die ersten Christen, die haben sich nur an das Volk Israel gewandt und das war Teil ihres Auftrages. Der Philippus muss sich irgendwann gesagt haben, das reicht nicht. Und er ist nach Samarien gegangen, dorthin zu den Leuten, die von jedem Juden verachtet worden sind, dem sie nach Möglichkeit nicht die Hand geben wollten. Und hat ihnen die gute Nachricht von Jesus verkündet. Und Dutzende, Hunderte sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Eine wunderbare Arbeit. Und mitten hinein in diese wunderbare Arbeit sagt Gott: Mach dich mal auf den Weg und geh in die Wüste. Ich weiß nicht, was der Philippus gedacht hat. Es steht nicht in der Bibel. Ich weiß auch nicht, ob er zu Gott gesagt hat: Weißt du wirklich, was du machst? Also zumindest könnte man sich das denken. Man weiß aber eines, und das ist, dass der Philippus gehorcht hat. Er ist gegangen. Übrigens, irgendwie voll Hohn hört sich das halt schon fast an. Steht da nicht nur, geh da in die Wüste, sondern auf die Straße, die einsam ist, um alles in der Welt, was soll es eigentlich sein mitten in der Wüste, als dass eine Straße einsam ist. Das ist ein völlig überflüssiges Wort. Der Philippus ging. Und da lief er so lange, als er auf diese Straße getroffen ist und ein Wagen kam seines Weges. So wie man damals in Wagen gefahren ist. Das war offensichtlich jemand, der nicht gerade arm war. Das konnte man sehen an diesem Wagen. Und da saß offensichtlich ein Fremder drin. Jemand, der dunkel war. Und der Philippus ist einfach da mitgelaufen. Er hat mitgekriegt, dass dieser Mann etwas gelesen hat. Nun muss man wissen, bis vor wenigen Jahrhunderten haben die Leute immer laut vor sich hingelesen. Das, was wir heute tun, also leise für sich lesen, das gab es nicht. Das ist eine neue Erfindung. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ich habe auch nicht nachgeschaut. Damals haben die Leute immer gemurmelt, den Text, den sie gelesen haben, so vor sich hin gemurmelt. Deswegen, wenn man die Worte, die im Alten Testament drin sind, für Lesen nimmt, da steht immer dieses Wort Murmeln. Es liegt nicht daran, dass sie nicht ordentlich reden konnten, sondern weil sie so gelesen haben. Und der Philippus hat mitgekriegt, was dieser Mann gelesen hat. Er hat genau das gelesen, was wir eben gehört haben, aus Jesaja Kapitel 53. Und ich weiß nicht, ob ich mich das getraut habe, ob ich Pastor bin oder nicht. Der Philippus hat diesen offensichtlich reichen Mann mitten beim Lesen unterbrochen und hat gesagt: Sag mal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Mann war übrigens Finanzminister in den Gegenden, wo er herkam. Und in den Gegenden, wo ich viele Jahre gearbeitet habe, sind es nicht unbedingt die ehrlichsten Leute. war trotzdem sehr ehrlich, hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon der Prophet da redet, ob er von sich selber redet oder von jemand anderem. Aber vielleicht kannst du mir es erklären. Und er hat ihn gebeten, mit in den Wagen reinzukommen. Und er hat Philippus diese alttestamentliche Stelle, die an das Volk Israel gerichtet war, angefangen ihm auszulegen. Und da heißt es dann im Vers 35 in Apostelgeschichte 8. Und er erzählte ihm die gute Nachricht von Jesus. Und darum gilt es nicht nur für die Israeliten, für die es ursprünglich gemünzt war, sondern diese Nachricht ist plötzlich geöffnet worden. Und sie ist, die gute Nachricht ist, Gott liebt uns, wie wir es gerade gehört haben, und er tröstet uns. Der wirkliche Grund für Gottes Verhalten, für diese ganzen Aussagen, der steht nämlich erst im Neuen Testament. Und dort hat Gott zudem gleich die Begrenzung aufgehoben. Und diese Botschaft gilt jetzt allen, also auch uns. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel, geht Paulus darauf ein. Und er sagt, wisst ihr was, ihr habt vorher nicht die Ahnung von irgendetwas gehabt, das Gott sagt. Ihr seid Leute gewesen, denen keine der Zusagen Gottes gegolten hat. Ihr wart verloren. Aber Gott hat die Trennwand aufgehoben. Ihr wart früher, sagt er in Kapitel 2, Gäste und Fremde. Und jetzt seid ihr Mitbürger mit den Heiligen. Ihr gehört zur Familie Gottes. Epheser 2, die letzten Verse. Ja, ihr seid mit eingefügt in diesen Bau Gottes. Wisst ihr was? Mit diesem Trost lässt sich gut in das Jahr 2016 gehen. Gott spricht die Not an und er spricht die Ursachen an. Aber da ist noch ein zweites. Im Neuen Testament, wie gesagt, wird das aufgegriffen. Und Gott wird der Gott allen Trostes genannt. Der Gott allen Trostes. Seid ihr schon mal beim Trösterkaffee gewesen? Es gibt ein paar, die nicken. Ich war mir nicht sicher, als ich mich vorbereitet habe, ob das ein Ausdruck von Hessen ist oder von Württemberg oder von woher. Ich bin einfach in so vielen Gegenden gewesen. Aber als Pastor muss ich das öfter nach einer Beerdigung. Da geht man zum Trösterkaffee. Wisst ihr, was das bedeutet, der Ausdruck? Der bedeutet auf der einen Seite, wir können nichts mehr machen. Wir sind eigentlich hilflos. Aber mit unserer Teilnahme wollen wir die Angehörigen ermutigen. Und wollen wir ihnen sagen, ihr seid nicht allein. Und das macht Paulus praktisch in seinen Briefen. Im 2. Korintherbrief, da ist er derjenige, der diesen Ausdruck einführt, dass Gott der Gott allen Trostes ist. Gleich am Anfang. Er ist der Vater aller Güte, einer unerschöpflichen Güte. Und er ist der Gott allen Trostes, sagt Luther. Die gute Nachricht sagt, er ist ein Vater, dessen Güte unerschöpflich ist und der uns nie verzweifeln lässt. Was Paulus hier eigentlich macht in diesen Versen ist, er fängt wie ein ganz normaler Brief in der damaligen Zeit an. Also wir würden heute sagen, lieber so und so. Und wenn wir besonders fromm sind, dann haben wir vielleicht noch ein paar fromme Worte danach. Paulus fängt in der gleichen Weise an, aber sofort erweitert er dieses, was alle Leute normalerweise gemacht haben. Er sagt auch, um wen es geht. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt, was sein Charakter ist, nämlich, dass seine Güte, seine Liebe unerschöpflich ist und dass er der Gott des Trostes, des Zuspruches, des Mutes ist. Das Wort Trost oder Trösten, das kommt im Neuen Testament insgesamt 31 Mal vor. 25 Mal von diesen 31 Mal kommt es bei Paulus vor. In diesem zweiten Korintherbrief, von dem ich den Anfang gelesen habe, kommt es 17 Mal von diesen 25 Mal vor. Und in den ersten 5 Versen, von Vers 3 bis Vers 7, insgesamt 10 Mal. Also wenn ihr etwas über Trost wissen wollt, lest zumindest die ersten 10 Verse aus dem zweiten Korintherbrief. Ja, Paulus hat zuweilen Briefe geschrieben, in denen er Leute auch zurechtgewiesen hat. Aber Paulus wusste eins, es ist klar, die meisten, die wissen, dass sie Probleme haben. Sie wissen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Sie wissen, dass sie einsam sind, dass sie verzagt sind. Sie brauchen einen Gott, der sich um sie kümmert, der den Arm um sie legt, der sie lieb hat, der sie tröstet. Ein Gott, der ihnen Mut macht. Die Theologen benutzen zuweilen das Wort Paraklese für manche Teile der Briefe und meinen damit, dass es da um Ermahnung, um Anweisung geht. Für Paulus war das viel mehr. Das ist das Wort, das er benutzt für Trösten. Für Paulus ist es Trost und Ermutigung. Das hat einen ähnlichen Ausgangspunkt, aber es ist ein ganz anderes Vorgehen. Aufgrund einer neuen Denkweise. Das kann man übrigens lernen. Also zumindest ich habe es gelernt. Hat mich ein Weilchen gebraucht, habe ich dazu. Aber es geht. Man kann anders anfangen, als die Leute immer zuerst ermahnen. Übrigens, das ist nicht ein Trick, sondern es ist so, weil Gott mit uns so vorgegangen ist und weil er so mit uns vorgeht. Letztlich gründet alles, was der Paulus hier sagt, auf diese ersten paar Worte. Es gründet auf die Güte und die Gnade, auf der Güte und Gnade Gottes. Er sagt, ich bringe eine neue Botschaft, eine gute Nachricht in diese Welt hier hinein. Und diese Nachricht ist, dass Gott nicht irgendein in sich ruhender, unbewegter Geist oder unbewegtes Sein ist, wie die Griechen gemeint haben, sondern dass er bewegt ist, dass er gepackt ist von unserer Not. Dass er jemand ist, der beweint, was er sieht. Nicht, weil er hilflos ist, sondern weil er voll Liebe ist. Und deshalb ist er nicht der Lehrmeister der Nation oder der Lehrmeister seiner Kinder, sondern er ist ihr Retter, ihr Helfer, ihr Mutmacher. Die gute Nachricht ist, egal was 2016 passiert, Gott ist da. Er liebt dich, er sorgt für dich und er ermutigt dich. Mit einem solchen Gott lässt sich gut und mit neuem Mut in das Jahr 2016 gehen. Und noch ein drittes, auch zu diesen beiden Versen hier, dem letzten Teil davon. Jesaja 66, Vers 13, ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet, ist eine schöne Zusage. Aber die Grundlage dafür, für diese Zusage und die Bedienungsanleitung, die steht im Neuen Testament. Paulus hat Dinge durchgemacht, die die meisten Leute heute zum Psychiater gehen lassen würde. Wir müssen mal 2. Korintherbrief, Kapitel 11, den Schluss lesen. Ich weiß nicht, wie oft er verprügelt worden ist, gesteinigt worden ist, Schiffbruch erlitten hat und dieses und jenes jahrelang im Gefängnis saß. Und dann hat er auch noch persönliche Probleme gehabt. Und er hat gesagt, ich habe Gott darum gebeten, dass er mich davon erlöst. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Oder wie es bei anderen Übersetzungen gesagt wird, lass dir an meiner Gnade genügen. Und zwar aus dem einen Grund, weil meine Kraft in deiner Schwachheit mächtig ist. Paulus hat das alles nicht erzählt, weil er prahlen wollte, sondern weil er deutlich machen wollte, alles ist möglich wegen Gottes Gnade, wegen Gottes Güte. Oder wie er hier im 4. Vers, im zweiten Teil sagt, darum, wegen diesem, was er vorher sagte, was ich vorher schon erwähnt habe, kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie ermutigen, so wie Gott mich selbst ermutigt hat. Da steht jedes Mal dieses Wort trösten, statt dem Wort ermutigen. Aber es ist das Gleiche. So einen Gott haben wir, der andere tröstet, der andere Mut macht. Das geschieht nur nicht automatisch. Auch für uns Christen nicht. Jeder von uns hat eine andere Kindheit hinter sich. Jeder ist mit einer bestimmten Leitkultur aufgewachsen, wie manche Politiker sagen. Und jeder hat eine bestimmte Ausbildung durchlaufen. Und wir sollten ehrlich sein, oft ist das stärker als das neue Leben. Aber glaubst du wirklich, dass Gott das akzeptiert, wenn wir sagen, so sind wir eben, wir Deutschen. Oder so bin ich eben. Oder kann ich lieber nichts dafür, lieber Gott. Das ist meine Erziehung. Bestimmt nicht. Paulus war besser gebildet als die meisten von uns. Er war hatte nicht nur Bildung, jüdisch-rabbinische Bildung gehabt, sondern noch dazu eine griechische, als Grundlage seines Handelns. Aber das war nicht wirklich die Grundlage. Es war auch nicht die Notlage der Menschen. Es war auch nicht die Verfolgung der Gemeinde. All das hat er erlebt. Es war letztendlich nicht der Mensch, und das möchte er hier deutlich machen, sondern es war Gott und sein Charakter. Er sagt, Gott ist im Zentrum der Geschichte und Gott ist ein Ermutiger. Paulus sagt, Gott verhält sich nicht so, weil wir so arme Schlucker sind und er uns mal trösten muss. Das ist Teil von Gottes Charakter. Das will er damit deutlich machen. Und damit von uns als Christen. Darum ist es möglich, was Jakobus so zum Ausdruck gebracht hat, ganz am Anfang, nimmt viele Proben für einen Grund zur Freude. Könnt ihr euch vorstellen, wie unser Land, wie unsere Gemeinden aussehen würden, wenn wir die Herausforderungen Christusgemäß beantworten und als Grund zur Freude und zur Ermutigung nutzen würden? Und darum geht es in der guten Nachricht. wie immer die Herausforderungen 2016 aussehen. Gott ermutigt uns und er hilft uns, dass wir jetzt echte Ermutiger sein können. Das ist möglich, wie Johann Frank in einem der Lieder singt, die in unserem Liederbuch drin sind, das wahrscheinlich vielen bekannt ist. Das ist das Lied Jesu, meine Freude. Bach hat eine wunderbare Motette darüber geschrieben. Da heißt es im letzten Vers, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Mit dem Freudenmeister Jesus können wir fröhlich und als Mutmacher in das Jahr 2016 gehen und anderen seine Freude weitergeben und sie trösten und ermutigen. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.